Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Falter Radio. Hallo und herzlich willkommen im Falter Radio. Wer hat Angst vor Herbert Kickl? War das Thema der jüngsten Falter Arena, dem journalistischen Live-Event des Falter. Zu Gast bei Nina Horacek war Márton Gergely von der ungarischen Wochenzeitung HWG. Er ist einer der letzten verbliebenen Vertreter der freien Presse in Ungarn. Márton Gergely berichtet von der ungarischen Medien-, Familien- und Flüchtlingspolitik, die Herbert Kickl von der FPÖ wiederholt als Vorbilder herangezogen hat. Warum Orbán Kickl als Idol gilt und warum es kein Zufall sein dürfte, wenn vor den Nationalratswahlen vermehrt Geflüchtete an Österreichs Grenzen ankommen, war hier Thema. Teil 1 und 2 der Veranstaltung zu den Fragen, wer ist Herbert Kickl, respektive was passiert, wenn er tatsächlich an der Macht ist, sind bereits im Falter Radio online. Und jetzt zu Nina Horacek und Márton Gergely.
So, und jetzt kommen wir zu einem Land, das für Herbert Kickl und die FPÖ ein großes Vorbild ist. Es gibt zahlreiche Reden, wo Kickl Viktor Orbán, den Ministerpräsidenten unseres Nachbarlandes Ungarn, sehr lobt. Also was ich mir vorstelle, und das meine ich mit Festung Österreich, ein bisschen mehr ungarischen Paprika, ein bisschen mehr ungarischen Chili in das Asylsystem hinein. Das hat Kickl zum Beispiel am 1. Mai 2023 gesagt. Und wir beim Falter haben uns gefragt, was würde denn das heißen, dieses bisschen Chili, bisschen Paprika in die österreichische Politik? Was wäre denn, wenn Österreich zum zweiten Ungarn würde? Und ich freue mich sehr, dass wir einen wirklich tollen Experten heute hier haben. Márton Gergely ist extra aus Budapest angereist zu uns. Und der Márton ist wirklich ein unglaublich erfahrener und auch international sehr geschätzter Journalist. Er hat in Budapest und in Hamburg studiert, Medienwissenschaft und Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, und war 12 Jahre lang Journalist, da muss ich mal auf mein Blatt schauen, bei Nebtschabatschak. Habe ich es richtig gesagt?
Nein, aber langsam muss man das nicht mehr lernen als Nebtschabatschak vor 8 Jahren. Mit der Hilfe von Heidi Betziner auf Geheiß von Viktor
genau,
Orbán
da reden wir eh noch
eingestellt
drüber.
Worden ist.
Auf jeden Fall bei einer Tageszeitung, die damals die auflagenstärkste Tageszeitung Ungarns war. Und dort warst du dann am Schluss auch stellvertretender Chefredakteur. Heute bist du Chefredakteur von HWG, einem Wochenmagazin. Das können Sie sich so ungefähr vorstellen wie der deutsche Spiegel, nur auf Ungarisch. Und HWG ist eine der letzten freien Redaktionen, die auch nicht nur regional sind, sondern das ganze Land beliefern in Ungarn. Und der Márton und ich, wir arbeiten jetzt seit mittlerweile einigen Jahren zusammen. Wir sind deswegen auch per Du und wir tauschen uns regelmäßig aus über das, was in Ungarn passiert, was in Österreich passiert. Und ich habe mir gedacht, wir fangen gleich mit der Medienpolitik von Viktor Orbán an, weil die hast du ja im Oktober 2016 wirklich hautnah erlebt.
Ja, also diese Geschichte hat auch HC Strache inspiriert, in diesem Ibiza-Video zu sagen, dass der Heinrich Betziner für Orbán die ungarische Medien erledigt hat. Das war meine Tageszeitung, Népszabadság. Die wurde über Nacht eingestellt. Uns wurde vorgegaukelt, dass wir in ein neues Büro ziehen. Wir mussten alle Sachen packen, nach Hause bringen.
Das war quasi Freitagabend, oder wie?
Ja, das war Freitagabend. Nur die Rechner haben wir im Büro gelassen, noch Stücke angebracht, dass sie im neuen Büro ihren Platz finden. Kollegen haben nachgedacht, Beansack, ob diese Sachen, so ein Stück halten können. Also wir sind nach Hause gegangen und am Samstagmorgen früh haben wir aus den Medien erfahren, dass es uns nicht mehr gibt.
Also der Umzug war ins Nirgendwo, sozusagen.
Es war inszeniert, damit wir unser Rechner drin haben und alle persönlichen Sachen draußen.
Und wer steckte da dahinter? Oder wie kann man das sagen, das war jetzt der Orban? Oder?
Also es ist System Orban. Also ist immer schwierig. Nawalny sagte am Schluss seiner sehr berühmten Video zu Putins Palast, wir sind an einem Punkt angelangt, wo keine Gruppe mehr den Staat korrupt bestiehlt, sondern es ist der Staat selber, der zum Mechanismus des Raubs und der Korruption wird. Also es ist sehr schwierig, da direkte Kette der Hinweise zusammenzufügen, wie Orban neben Sobotschek kaltgestellt hat. Aber wir kennen sehr viele Punkte, wo wir sehen, dass in diesem System Medien, die durch Eigentum oder Finanzierung geschwächt werden können, systematisch geschwächt werden, auch mit Hilfe der staatlichen Instanzen, Medienbehörde und so weiter. Und an einem Punkt, wo sie reif sind, kaltgestellt werden. Und Nev Sobotschai wurde im Zuge eines Verkaufs kaltgestellt, wo Orban alle regionale Tageszeitungen des Landes und der Sporttageszeitung an sich holte, mit der Hilfe von Heinrich Betziner, der kaum 10 Tage später auch offiziell die restlichen Zeitungen und die Rechte an Nev Sobotschai am reichsten Mann Ungarns, Lőrinc Mészáros, weiterverkauft hat. Das ist ein Gasinstalleur, kommt aus dem Heimatdorf von Viktor Orban. Und dieser Gasinstalleur hat diese Medien dann nach ein paar Jahren verschenkt an einer Stiftung. Es gibt in Ungarn jetzt eine Privatstiftung mit 500 verschiedenen Titeln, Zeitungen, Portale, Fernsehsender, Radiosender, die einer Stiftung unterstellt sind, und die allermeisten dieser Medien wurden von Orban-nahen Geschäftsmännern verschenkt. Das heißt, sie wussten von vornherein, das gehört ihnen nicht. Ne? Also Korruption müssen sie auch teilweise so verstehen, es fließt nicht nur in Yachts und nicht nur in Pools oder Villas, es fließt in Medien, um den Machterhalt zu sichern. Also der Lőrinc Mészáros baut mit EU-Geldern alle Straßen in Ungarn, und die 20%, die er da wegstiehlt, und die ganze Institution des Staates schaut weg. Diese 20% gehen dann nur teilweise in die Villa und Yacht, aber auch viel in Medien. Und wenn der Orban sagt, diese Medien kommen jetzt in eine Stiftung, dann werden diese Medien verschenkt, dann kommt diese Sache, was ganz eindeutig eine Einschränkung der Medienvielfalt ist, vor dem Verfassungsgericht. Und am Verfassungsgericht wird argumentiert, dass das rechtlich ist und diese Stiftung stehen bleiben kann. Und dieser Mann, der diese Erklärung zur Verfassungsmäßigkeit eines, wir sagen, Todessternes erlaubt hat, Der wird jetzt am Dienstag neuer Staatspräsident Ungarns.
Aber jetzt bist du Chefredakteur einer Wochenzeitung, die als eine von ganz wenigen unabhängig ist. Wie geht's euch in eurem täglichen Berufsleben? Wie geht's euch? Wie könnt ihr arbeiten? Auch finanziell?
Also ich sage es immer wieder, also in Ungarn gibt es noch Pressefreiheit für diejenigen, die es sich leisten können. Das heißt einerseits für die Medienschaffenden. Also wer transparente Eigentümer hat und wer transparente Finanzierung hat, wer sich ein Plus erwirtschaftet, der ist frei und kann unbehelligt arbeiten. Es ist ein bisschen wie Löwen auf der Savanne. Sie nehmen immer die schwächsten Zebras. Solange wir uns gesund ernähren, gibt es uns noch. Aber es gibt sehr wenige, weil es gibt keine freie Medienlandschaft mehr. Das heißt, es gibt sehr viele Sachen, mit denen mit kleinen Schrauben daran gearbeitet wird, unsere Gesundheit zu nehmen. Es sind Steuertricks, es sind Druck auf Unternehmen, die bei uns Inserate schalten würden. Es sind sehr viele kleine Tricks, mit denen sie versuchen, uns daran zu hindern, unseren journalistischen Erfolg umzumünzen. Und es gibt sehr viele, die es nicht mehr schaffen. Und die sind dann im Sog der Fidesz-Regierung drin. Was die Arbeit betrifft, ist es dann, also ja, jetzt reden wir über die Leser müssen es auch finanzieren können. Das ist auch ein großes Problem. Gescheiter Journalismus ist nicht umsonst. Und das ist sehr prekär. Das heißt, wir produzieren Nachrichten für einen kleinen Teil der ungarischen Bevölkerung, einen Teil der Bevölkerung, die für Orbán nicht ankommt. Also Orbán versucht, ein Drittel der ungarischen Regierung unter totalen Message-Kontrolle zu halten. Und das hat er in den letzten Jahren geschafft. Und dann, wie ist es, als Journalist zu arbeiten? Jetzt komme ich zurück zu Nawalny. Es ist ein Staat, der aktiv daran beteiligt ist, alle Machenschaften der Regierung zu decken. Also das heißt, wir können nicht erwarten, dass die Polizei uns hilft, dass die Staatsanwaltschaft uns hilft, dass Leute bereit sind, mit vollen Namen, mit Klarnamen mit uns zu reden. Also es ist ein Arbeiten unter sehr schwierigen Bedingungen.
Vielleicht komme ich noch ganz kurz zurück auf das Kickl-Zitat, das ich am Anfang vorgelesen habe. Die Asylpolitik Viktor Orbáns, die so als Beispiel gilt in der FPÖ, wie es Österreich machen sollte. Was kann man sich da gar nicht drunter vorstellen?
Also vor allem, dass es politisch ausgeschlachtet ist. Man sah, dass vor den Wahlen in der Slowakei plötzlich tausende Migranten in der Slowakei ankamen. Woher kamen sie und wie? Und wem haben sie geholfen? Also sie kamen durch Ungarn und es hat für Fico gearbeitet, der die Wahlen gewonnen hat. Ich glaube, ungarische Asylpolitik ist teilweise rechtswidrige Pushbacks an der serbischen Grenze und dann wegschauen. Wenn jemand durchkommt, wegschauen, damit sie nicht in Ungarn aufgehalten werden, nicht innerhalb, weil dann irgendwelche Prozedere gemacht werden muss, weil sie dann irgendwelche Rechte haben. Also wer es durch die Grenze schafft, der soll bitte schnell nach Österreich. Und wenn Herr Kickl ein paar Zehntausende illegale Migranten mehr vor den Wahlen in Österreich braucht, wird dafür gesorgt. Das kann ich Ihnen voraussagen. Die Zahl, die hier ankommen, wird wahrscheinlich erhöhen. Das ist in der Slowakei passiert. Was die offizielle Migrationspolitik angeht, ist es eigentlich schnell geklärt. Niemand will in Ungarn bleiben. Und es ist nicht so, dass wir so abschreckend für Migranten sind. Wir sind abschreckend für arme Leute. Die Sozialpolitik ist zurückgebaut. Es ist durch Steuererlass geregelt, damit wenig Verdienende oder Nichtverdienende überhaupt nicht rankommen. Also Ungarn hat keine Anziehungskraft für Migration und so ist eigentlich die Sache schnell geklärt. Es gibt auch wenige Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, man kann gegen sie noch krasser vorgehen, weil es keine Fürsprecher für sie in der Gesellschaft ist. Und die Opposition hat in den letzten 14 Jahren gelernt, mit Migrationspolitik kommt man nicht voran. Also man schweigt dazu. Dadurch ist immer mehr Fremdenhass in Ungarn, weil niemand dagegen hält. Und dann kommen wir in die Situation, dass Orbán eine sehr starke Industrialisierung betreibt, wo ihm die Arbeitnehmer fehlen und jetzt plötzlich Arbeiter ins Land geholt werden sollten. Und da steht er vor dieser Krise, Hunderttausende müssten rein, aber ja nicht als Migranten. Und dieses Spagat muss er in den nächsten Jahren hinbekommen, weil er Ungarn groß machen möchte und das ohne Ausländer nicht gehen wird.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Was anderes, was immer sehr gelobt wird von der FPÖ, ist die Familienpolitik von Viktor Orbán. Wie schaut denn die aus?
Also ganz Einfach gesagt, 2023 war das Jahr mit der niedrigsten je gemessenen Geburtenzahl in Ungarn.
Das klingt jetzt nicht nach einer wahnsinnig erfolgreichen Familienpolitik.
Nein. Also die Zahl war eh schon klein. Was sie kurzzeitig geschafft haben, mit sehr großem finanziellen Aufwand, jetzt wieder über Kredite und Steuer geregelt, nur dass sie nicht an den Armen und der Roma-Minderheit ankommen. Man versuchte, die Mittelschicht dazu zu bringen, mehr Kinder zu haben.
Und wie passiert es?
Mit sehr großen Geschenken beim Eigenheimbau und bei der Steuerpolitik. Teils von dem ist auch nur Show. Also zum Beispiel Mütter mit 4 Kindern sind steuerfrei. Aber man muss auch nachrechnen, wie viele ungarische Frauen 4 Kinder haben und einen Job.
Also die Einkommensteuer wird dann bei den Frauen gestrichen?
Ja, das Einkommensteuer. Okay. Im ungarischen Parlament ist die Zahl der Frauen unter 10%. In der ungarischen Regierung gibt es keine Frau. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau mit 4 oder mehr Kindern in einer Position ist, wo sie so viel Geld verdient, dass dem Staat das etwas kostet? Es ist ein Show, das sehr, sehr einfach verkauft werden kann im Ausland, an Kickel verkauft werden kann. Das ist auch in der Migrationspolitik so. Das sind Nonsensgesetze, die zum ersten Mal gut sich anhören, aber nichts dahinter hinter sich verbirgt. Und wir sehen auch, mit diesen finanziellen Anreizen konnte die ungarische Regierung die Paare, die 2, 3 Kinder geplant haben, dazu bringen, diese relativ in kürzerer Zeit auf sich zu nehmen. Aber wenn man 3 Kinder in kürzerer Zeit bekommt, hat man mehr und mehr finanziellen Anreiz beim Eigenbau. Das heißt, dass Familien diese Familienplanung zusammengezogen haben. Also es gab eine kurze Bergauffahrt, aber jetzt sind die Familien, die darüber nachdenken, 3 Kinder zu haben, alle schon dazu gebracht worden, die 3 Kinder zu haben.
Aber ein viertes wollen die dann nicht mehr.
Das heißt, der Trend geht wieder nach unten. Also die Kinder, die gewünscht waren, sind ein bisschen früher geboren, aber an sich die Zahl hat sich nicht erhöht. Und auf der anderen Seite des Spektrums passieren furchtbare Sachen, weil diese Verarmung, diese totale Kälte in der Sozialpolitik führt dazu, dass Landstriche aufgegeben werden, wo jetzt die Zahl der Geburten für unter 18-Jährigen steigt. Die ist doppelt bei der europäischen Mittelwert. Also es passieren fürchterliche Sachen. Die sind auch in diese kleine Welle nach oben mit eingerechnet.
Und wenn du jetzt zurückblickst, also Viktor Orban hat im April 2010, wenn ich mich richtig zurückerinnere, die Wahl wieder gewonnen. Er war ja schon einmal.
Nein, 2010, ja.
Also er war davor schon. Genau, ist zurückgekehrt. Er war davor schon, wurde abgewählt und dann hat er die Wahl gewonnen und seitdem alle Wahlen gewonnen. Und hat er sehr schnell begonnen, das Land umzubauen in eine sogenannte illiberale Demokratie. Ich würde ja sagen, einen autoritären, antiliberalen Staat. Das ist jetzt ziemlich lange her. Und wenn du zurückblickst auf diese 14 Jahre, gibt es da Momente, wo du dir im Nachhinein denkst, da haben wir Dinge übersehen, da hätten wir, und zwar sowohl die Kontrollinstanzen eines demokratischen Rechtsstaates als auch die Zivilgesellschaft, viel lauter aufschreien müssen?
Also, was mich am meisten stört, ist vor 2010. Orban sagte immer, man muss nur einmal gewinnen, aber dann haushoch. Und das geschah 2010. Er bekam eine Zweidrittelmehrheit. Er kann seither mit einer eigens geschriebenen Verfassung durchregieren, ohne Koalitionspartner. Diese Verfassung wurde einzig allein von seiner Partei durchgebracht. Alle Verfassungsrichter wurden einzig allein von seiner Partei durchgebracht. Alle Medienbehördenmitglieder, der Oberstaatsanwalt und so weiter und so fort. Also man hätte diesen großen Sieg verhindern müssen. Und das war möglich, weil sich die Linke in Ungarn sich total abgewirtschaftet hat und ihre moralische Grundlagen verloren hat. Und leider war es so vor 2010, dass Medien und auch die Intellektuellen mehr Gefahr in Orbán sahen, als aufrichtig gegen den Linken zu sein, die damals regierten. Hätten die Intellektuellen und die Medien damals das nicht so lange hinziehen lassen, hätte Orbán früher an die Macht kommen können, aber nicht mit einer Zweidrittelmehrheit. Also aufzugeben, denen etwas mehr zu verlangen, denen wir nahestehen, war grundsätzlich falsch. Bei Fidesz ist es so, natürlich waren sie übermächtig vom Tag 1. Also es war weniger ein systematischer Bau in kleinen Schritten. Es war ein Knall am Anfang. Aber es ist wahr, dass sehr viele Teile der Gesellschaft zugesehen haben, als kleine Gruppen eins nach dem anderen entmächtigt worden sind. Die Akademiker, die Journalisten, die Richter, aber auch Gewerkschaften oder andere Gruppen. Und es war immer deren Sache und alle anderen haben stumm zugeschaut. Das Fehlen der Solidarität, das Fehlen des Auftretens gemeinsam hat sicherlich dazu beigetragen, dass es so weit kommen konnte.
Wenn wir jetzt nach Polen schauen, dort war die Situation ja doch ein bisschen ähnlich. Die Partei Recht und Gerechtigkeit, die PiS, hatte auch sehr autoritär regiert und wurde vor kurzem abgewählt. Und das Land ist jetzt eigentlich wieder, kann man sagen, auf einem Kurs in Richtung Rechtsstaat, Europa. Siehst du diese Chance für Ungarn?
Also ich glaube, dieser Beispiel ist ermutigend für Österreich und nicht für Ungarn.
Immerhin.
Koalitionszwang, der Zwang, eine Mehrheit im Parlament zu erkämpfen, Tag für Tag, Kontrollinstanzen, ein unabhängig gewählter Bundespräsident und so weiter und so fort, sind wichtige Bestandteile einer Demokratie, die sich wehren kann. Und die haben in Polen größtenteils noch funktioniert. In Ungarn sind wir den Fehlern des Systems Orbáns ausgeliefert. Es muss von innen ein Fehler begehen, damit es anfängt zu bröckeln, glaube ich.
Und wie schaffst du es eigentlich, dich da jetzt jeden Tag neu zu motivieren?
Ich schaff's nicht.
Okay.
Man muss blöd oder Idealist sein und eigentlich beides. Also es gibt Tage, wo es nur hilft, wenn man blöd ist. Aber es gibt Tage, wo ich Idealist bin und sage, ja, wir müssen alles zusammentragen, damit wir das nachher abarbeiten können. Aber es ist schwierig, weil wir in einer illiberalen Demokratie arbeiten mit unseren journalistischen Regeln aus einer liberalen Demokratie. Und die zwei prallen gegeneinander. Wir wollen auch keinen Meinungsjournalismus betreiben. Wir sehen, wie weit es ein Problem ist in Amerika, auch in Europa, wenn Medien anfangen, aktivistisch zu sein oder zu sehr von Boulevardfaktor der Politik blenden lassen. Also wir sollten Fakten an erster Stelle stellen. Dann sollen wir unsere Sachen richtig recherchieren und beide Seiten immer fragen, wo eine Seite uns nie antwortet. Wir sollten verantwortungsvoll sein. Und diese Sachen sind uns wichtig in einem Land, wo für die Mehrheit der Menschen das nicht mehr wichtig ist, weil sie es einfach verlernt haben.
Jetzt ist in Österreich die FPÖ seit Monaten, eigentlich kann man sagen, sehr konstant in allen Meinungsumfragen auf Platz 1. Gibt es vielleicht zum Schluss doch noch etwas Tröstliches, das du uns aus deinen Erfahrungen aus der Politik in Ungarn mitgeben kannst, damit der Sonntagnachmittag nicht ganz traurig wird?
Ja. Also ich sage es immer wieder, es ist nur für uns scheiße. Ich glaube schon, dass wenn man auf diese Sachen achtet, auf Solidarität achtet, wenn man auf ihre Medien achtet, wenn man auf öffentlichen Diskurs achtet, dann ist man eigentlich ganz gut gewappnet. Es gibt ein Buch, Spin-Diktaturen heißt es. Es ist von zwei Ökonomen, ein Russe und ein Amerikaner, Tresman und Kuriev. Und es war für mich eigentlich ein Desaster, das zu lesen. Sie sagen eigentlich, dass die neue Form der Diktatur sich als Demokratie tarnt, weil es günstiger ist. Und Orbán zählt zu diesen Spin-Diktaturen. Sie schaffen ihr Machterhalt durch die totale Beeinflussung des öffentlichen Diskurses. Und was Sie als Positives hervorbringen, die Buchschreiber, die sagen, es kommt nicht an Institutionen an. Es kommt nicht darauf an, wie stark Gesetze sind oder Verfassungen sind. Ja, wo man einfacher die Verfassung ändert, da geschieht es schneller. Aber es kommt an Leuten an. Es kommt an den Richter an, die am Gericht arbeiten. Es kommt an Journalisten ran. Strache sagte, zack, 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 5 Leute auswechseln, reicht. Reicht es? Gibt es die anderen 30, die dann stillhalten, oder die anderen 30 halten auch nicht still? Es kommt an, also an Medienschaffenden, an Kulturschaffenden an. Es kommt an Leuten an, die dagegen halten können. Und das war für mich schockierend, weil das zeigte, dass wir das vermasselt haben. Für mich war es immer ein Persilschein, diese Verfassung und diese verfassungsgebende Zweidrittelmehrheit, die ich jetzt auch wieder prominent erwähnte. Aber diese 2 Autoren sagen, nein, es kommt auf die Zivilgesellschaft an.
Okay, das heißt, wir haben noch Zeit, zu uns zu entscheiden, ob wir es vermasselt oder nicht. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir vorher gerade gedacht, wir haben bald ein Jubiläum. Bald seit 10 Jahren sitzen wir bald auf der Bühne und sprechen darüber, wie es immer schlimmer wird in Ungarn. Und ich muss sagen, ich freue mich auf den Tag, wo wir mal da sitzen werden und darüber reden werden, wie es jetzt wieder besser wird. Vielen Dank.
Das war Teil 3 der Falter Arena, dem journalistischen Live-Event des Falter vom 3. März 2024 im Wiener Stadtsaal zum Thema Wer hat Angst vor Herbert Kickl? Alle Informationen und Tickets für die nächsten Termine finden Sie unter www.falter.at/arena. Sie hörten das Falterradio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.